Ich möchte heute über ein Wort nachdenken, das mich seit einiger Zeit beschäftigt. Ein Wort, das wir im Buch Jesaja finden. Und ich möchte zunächst einmal das Thema ansagen. Und das finden wir im 54. Kapitel des Buches Jesaja, in den Versen 7 bis 10, die wir gleich miteinander lesen werden. Ich möchte es überschreiben mit einer moderneren Formulierung: Meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Ich schaue in diese Gemeinde heute und ich sehe heute viele Ehepaare in unserer Mitte. Einige von euch sehe ich zum ersten Mal, oder es kommt mir zumindest so vor. Ihr wart länger nicht da. Ich sehe einige, die alleine da sind, ohne Ehepartner, wo der Ehepartner verstorben ist. Ihr lieben Ehepaare, diejenigen, die jetzt gerade schon lange Jahre miteinander verheiratet sind, und ich weiß, im nächsten Jahr wird diese Gemeinde aus dem Feiern überhaupt nicht mehr rauskommen. Da gibt es einige goldene Hochzeiten hintereinander. Wenn ihr diese Worte seht, meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Ich habe mir vorgenommen, diejenigen, die die goldene Hochzeit feiern werden nächstes Jahr, mit denen werde ich immer ein Gespräch vorher haben. Und ich werde sie fragen, kannst du das von ganzem Herzen sagen? Auf 50 Jahre zurückschauen und sagen, meine Liebe zu dir, mein lieber Mann, ist in 50 Jahren nicht einmal erschüttert worden, hat nicht einmal auch nur gewackelt. Und es wäre schön, wenn ich dann von den dreien, mit denen ich reden werde, von den drei Paaren, vielleicht von einem hören würde, du, genau so war's. Aber ich wäre nicht überrascht, denn wir sind Menschen, wenn mir dann vielleicht der Mann so im Vertrauen unter vier Augen oder die Frau im Vertrauen unter vier Augen sagen würde, nee, kann ich nicht sagen. Da gab es Zeiten, die waren schwer und es hat ganz schön gewackelt. Aber wir sind trotzdem zusammengeblieben. Lass uns auf Gottes Wort hören aus dem Buch Jesaja, dem 54. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Und wenn es zwischendurch in den Reihen mal piepst, diejenigen, die das ungewohnt sind und denken, was für eine Unart, da hat jemand sein Handy nicht ausgemacht. Das sind Leute, die lesen in der Bibel, und zwar im Handy. Immer mehr merken wir, dass Leute das digital machen und zum Teil auch online. Das ist durchaus in Ordnung, wir wollen uns da nicht stören lassen. Ich habe eine moderne Übersetzung gewählt. Diejenigen, die so wie ich eigentlich die alte Luther-Übersetzung gewohnt sind, denen werden diese Verse ein bisschen fremd vorkommen. Und da, wo hier Liebe steht, kennen wir das Wort, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Hören wir auf Gottes Wort. Gott sagt: Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich der Herr, der dich befreit. Zur Zeit Noahs schwor ich, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten. So schwöre ich jetzt. Nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, das Volk Israel befindet sich, als Jesaja ihnen diese Worte sagt, in der schlimmsten Krise ihrer Existenz. Wir haben an den Dienstagen, wo wir im Bibelgespräch zusammen sind, immer wieder darauf Bezug genommen. Bis heute spricht das Volk Israel davon, dass es im Grunde zwei Krisen in der Geschichte des Volkes Israel gab. Das eine war die babylonische Gefangenschaft. Und hier sind wir mit diesem Text mittendrin. Hier ist das Volk Israel nahezu ausgelöscht worden. Und von den 12 Stämmen kam eigentlich nur noch einer oder zwei zurück. Und darum sprechen wir heute von den Juden. Es war im Wesentlichen der Stamm Juda. Wo sind die anderen Stämme? Israel ist fast ausgelöscht worden. Und die zweite große Krise in der Geschichte Israels war der Holocaust. Hier sind wir in der babylonischen Gefangenschaft und das Volk Israel ist im Exil. Die Stadt Jerusalem mit ihrem Tempel, sie liegt in Trümmern, es ist fast nichts übrig geblieben. Die Bewohner waren gewaltsam vertrieben worden und sie lebten als Menschen zweiter Klasse in einem fremden Land. Viele verfielen in eine, man möchte sagen, nationale Depression und Melancholie. Und wir lesen im Psalm 137, und diese Worte können viele von euch mitsingen, By the rivers of Babylon. Dort kommt es zum Ausdruck, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Wir merken diese Nationalität, dieser Gedanke, wir sind ein Volk, wir sind das Volk Gottes. Er war so stark. Zurückdenken, was sie jetzt erleben. Und viele im Volk fragten sich, ist Gott zornig mit uns? Hat er sich vielleicht ganz von uns abgewendet? Gilt sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, vielleicht nicht mehr? Was ist los, Gott? Wo bist du? Wir sind in Babylon. Wir sitzen hier an einem fremden Fluss. Das ist nicht der Jordan. Und wir weinten. Dieses Lied ist sehr bekannt geworden. By the rivers of Babylon, where we sat down. Hier hat eine Musikgruppe genau auch musikalisch das rübergebracht, was diese Menschen damals fühlten. Lieber Gottesdienstbesucher, du bist nicht im Exil. Hier in Spanien sind wir alle freiwillig. Auch wenn gelegentlich Leute aus Deutschland kommen und sie wollen dann hören, stimmt es, was man in den Medien hört, dass der neue Fluchtweg über Spanien geht? Habt ihr so viele Flüchtlinge hier, wie wir in Deutschland? Und ich gucke sie so an und ich sage, und ich versuche dabei meistens ernst zu bleiben, ich sage, wir haben massenweise Flüchtlinge. Eigentlich fast nur Flüchtlinge hier an der Costa Blanca. Meine ganze Gemeinde ist voller Flüchtlinge. Die Leute gucken mich an. Ich sage, ja, am liebsten sind mir die Flüchtlinge, die vor dem schlechten Wetter geflohen sind. Die sind hier gut aufgehoben. Aber an der Costa Blanca gibt es auch die anderen. Auch die, die vor dem Gesetz geflohen sind. Und hier fantastisch untertauchen können und niemand findet sie. Aber wir haben auch viele Flüchtlinge hier, die geflohen sind vor Beziehungskrisen. Und sie merken, die Probleme holen sie ein, die familiären oder die aus der Ehe. Und sie sind nicht gelöst dadurch, dass man in der Sonne Spaniens etwas Neues beginnt. Ist Gott zornig, wenn du in eine Krise gerätst? Ist Gott zornig mit dir, wenn dich Krankheit heimsucht oder Tod ganz nahe kommt? Das sind Fragen aus dem Leben. Manchmal kommt es ganz anders als geplant. Und der Lebensentwurf geht auf einmal nicht in Erfüllung. Das, was man sich vorgenommen hat, vielleicht fürs Alter, die Rechnung geht nicht auf. Und manchmal sitzt die Enttäuschung über das, was passiert, sehr, sehr tief. Vielleicht aber sitzen hier in unserer Mitte auch ein paar andere und sie beschleicht auch ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich möchte sagen, manchen von uns geht es unverschämt gut. Aber im Gespräch merke ich, da ist irgendetwas. So wie eine, als wäre da so eine unterschwellige Angst. Und mit ein bisschen Reden kommt es dann an den Vorschein. Was ist, wenn es auf einmal anders wird? Was ist, wenn es auf einmal auf einen Schlag anders wird, ohne Vorbereitungszeit, so ganz plötzlich? Was ist, wenn mir einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht wird? Was ist, wenn ich loslassen muss, was mir lieb und wert ist? Und was ich so gerne festhalte? Für manche ist das die Partnerschaft, die Ehe. Für manche sind das die Kinder. Für manche ist das die Gesundheit. Für manche ist das das Finanzielle, die Absicherung fürs Alter. Zurück zu den Israeliten im Exil. In dieser Situation erreicht sie auf einmal ein Lied aus der Heimat. Aber es ist kein Heimatlied, sondern es ist ein Liebeslied. Es ist ein Lied voller Sehnsucht. Es ist ein Lied der Liebe Gottes zu seinem Volk. Und den Refrain dieses Liedes haben wir gerade miteinander gelesen. Er spricht von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Nachdem wir die moderne Übersetzung gehört haben, komme ich wieder zurück zu meiner alten Luther, die mir doch vertrauter ist. Gott sagt, es gab diesen Augenblick des Zorns. Und manche sind vielleicht überrascht. Sie sagen, wie? Gott kann zornig sein? Der liebe Gott? Jawohl, Gott kann auch zornig sein. Und er kann sich von den Menschen abwenden. Er ist Feind der Sünde und des Unrechts. Und menschliche Schuld und Sünde hat auf Dauer keinen Bestand vor ihm. Und darum sagt er, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Liebe Gemeinde, lieber Gottesdienstbesucher, wer nachher Brot und Wein durch die Reihen gehen wird. Und ihr dürft das ganz so halten, wie ihr das aus eurer Heimatgemeinde gewohnt seid. Wir verwenden hier einen Kelch und wir bieten Wein an, aber wir haben auch einen alkoholfreien Kelch. Da gebt unseren Geschwistern bitte ein Zeichen. Es kommt nicht darauf an, was in dem Kelch ist, sondern es kommt darauf an, wenn du einen Schluck aus diesem Kelch nimmst und ein Bissen von diesem Brot nimmst, dann denk an diese Verse. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Abendmahl, das guckt nicht nur zurück in die Vergangenheit, auf dieses Kreuz, von dem wir gesungen haben, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Sondern Abendmahl, das weist auch weit nach vorne in die Zukunft. Er spricht davon, dass wir einmal an einer Abendmahlsfeier teilnehmen werden, von der wir einfach keine Vorstellung haben. Das wird gewaltig sein. Und diese Mahlfeier heute hier ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was wir dann dort einmal erleben werden mit unserem Herrn. Er wird derjenige sein, der teilnimmt und austeilt. Gott kann sich von den Menschen abwenden. Manche sind überrascht, ein zorniger Gott, das passt nicht in mein Gottesbild. Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich das einordnen? Aber wir müssen wissen, das Gegenteil von Liebe ist nicht Zorn, sondern Gleichgültigkeit. Ein Liebender erzürnt, weil ihm der, der ihm liebt, nicht egal ist. Und er ist auch von Zorn und nicht von Wut die Rede. Wut ist blind. Aber Zorn, so wie wir es hier in diesem Text lesen, ist verletzte Liebe. Und darum sagt der Allmächtige, ich liebe dich. Ich liebe dich trotzdem, trotzdem, trotz deines Verhaltens. Dieser Zorn Gottes wirft manchmal Fragen auf. Wenn ihr heute Abend die Nachrichten anschalten werdet, dann werdet ihr nicht nur die Ergebnisse von Formel 1 sehen, die nicht gut waren, sondern ihr werdet vielleicht auch einen Bericht sehen über Jemen, wo sich eine der größten Hungerkatastrophen überhaupt anbahnt. Und wir fragen uns, wie kann das sein? dass wir im Überfluss leben. Wie kann das sein, dass wir am nächsten Sonntag diesen Altar mit Früchten gedeckt haben werden? Und im Jemen sterben Menschen vor Hunger? Das Verhalten Gottes, das kann für uns Menschen mitunter fremd und unverständlich sein. Und manche Menschen verzweifeln an den Reaktionen Gottes. Und bei all dem müssen wir wissen, dass der Zorn Gottes nicht der eigentliche Wesenszug Gottes ist. Im Kern seines Wesens ist Gott, wie Martin Luther einmal sagte, ein Backofen voller Liebe. Israel hat in seiner Geschichte lange Zeiten des Zornes Gottes erlebt. Es waren Zeiten der Sklaverei, der Vertreibung, der Verfolgung. Aber Gott sagt, diese Zeiten, die euch lang vorkommen, sind in Wirklichkeit nur ein Augenblick. Ja, ein Wimpernschlag gegenüber der großen Barmherzigkeit, mit der ich euch wieder in meine Nähe holen will, nah zu mir. Mein Zorn währt nur den Bruchteil einer Sekunde gegenüber dem langen Zeitraum, in dem ich dir meine Gnade zeigen werde. Ihr habt noch eine ganze Ewigkeit voll Gnade vor euch. Und wir verstehen, es besteht kein Gleichgewicht zwischen dem Zorn Gottes und seiner Gnade. Der Zorn Gottes ist zeitlich begrenzt, aber seine Gnade währt ewig. Und so schreibt der Psalmist im Psalm 30, sein Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Der Augenblick des Zorns. Ihm steht gegenüber die Ewigkeit der Gnade. Das ist der zweite Punkt. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du den Eindruck hast, im Moment verstehe ich den Allmächtigen nicht, wenn du den Eindruck hast, es ist unfair, was mit mir passiert, dann denk daran, er hat dich nicht vergessen. Seine Gnade, sie gilt dir. Und sie gilt dir nicht nur in diesem Leben, sondern sie gilt dir ewig. Um die Ewigkeit seiner Gnade deutlich zu machen, da haben vielleicht manche von euch auch geschluckt. Erhebt Gott die Hand zum Schwur. Er sagt, wie damals bei Noah, will er auch jetzt schwören. Es soll nicht wieder passieren. Und im 49. Kapitel sagt er einmal, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen sollte, ich schwöre, ich will dich niemals vergessen. Diese Worte bedeuten mir so viel. Wir haben hier in der Costa Blanca nicht nur Sonne, nicht nur Urlauber, nicht nur fröhliche Gesichter, sondern wir haben hier auch viel Leid. Gerade jetzt, wenn der Herbst beginnt, werden wir auch viele einsame Menschen treffen. Menschen, die alleine leben, Menschen, die ein Stück weit abgeschoben sind, weil das Klima ja so gesund ist hier, geht es dir doch, Oma, viel besser hier als in Deutschland. Solche Menschen lerne ich häufig kennen auf Trauerfeiern, auf Beerdigungen. Und ich merke, wie viel Not ist da, wie viel Leid ist da, wie viel Einsamkeit ist da. Und diese Menschen gilt es zu erreichen. Dafür sind wir hier in Torrevieja als Gemeinde da, auch da. Es gilt ihnen zu begegnen. Es gilt, ihnen Hoffnung zu machen. Es gilt, von dem Gott zu sprechen, der sagt, meine Liebe zu dir ist unerschütterlich. Und meine Gnade hört niemals auf. Und dann bringt Gott neben dem Noah-Bund, den er mit Noah damals geschlossen hat, wo er sagt, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollen. So habe ich geschworen, dass ich über dich nicht mehr zürnen und dich nicht mehr schelten will. Und dann bringt Gott neben dem Noah-Bund den noch viel größeren Christus-Bund ins Spiel. Wir werden nachher beim Abendmahl hören, dein Blut für dich vergossen und dein Leib für dich gebrochen. Liebe Schwester, lieber Bruder, diesen Bund den hat Gott geschlossen mit uns. Und er hat gesagt, es ist alles bezahlt. Es ist alles beglichen. Du kannst mit einem freien Herzen und einem frohen Herzen zu Gott kommen, wie ein Kind zu seinem Vater. Der Noah-Bund glich einem Damm der Geduld Gottes. Und die Flut des Zornes Gottes über den Ungehorsam der Menschen wurde durch diesen Damm der Geduld Gottes aufgehalten. Und Gott sagte Geduld zu, solange die Erde steht. Der Christusbund dagegen ist ein Bund, der den Zorn Gottes für immer band. Denn Jesus, der Sohn Gottes, er zog den Zorn Gottes auf sich. So war dieses Kreuz so etwas wie ein Blitzableiter für die Schuld der Welt. Und der Zorn Gottes entlud sich wie ein Blitz an seinem Sohn. Und darum ist sein Blut für uns vergossen und sein Leib für uns gebrochen. Und darum gilt seine Liebe für uns ewig. Und so kann Paulus schreiben, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, einfach nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich weiß nicht, was hängen bleibt von diesem Gottesdienst, aber ich wünsche mir sehr, dass vor allem das hängen bleibt, dass dich nichts, gar nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Ich habe den Eindruck, Paulus, er sucht nach Worten an die Gemeinde in Rom und er zählt auf, was ihm einfach nur einfällt. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts in der Gegenwart, nichts in der Zukunft. Keine Fürstentümer, nichts, gar nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Es ist unmöglich, dass Gott sagt, ich will mit dir nichts mehr, gar nichts mehr zu tun haben. Nein, er sagt, meine Liebe zu dir, sie ist unerschütterlich. Die wackelt nicht. Sie wackelt nicht, weil ich nicht will, dass sie wackelt. Diese innere Gewissheit, sie schafft so eine tiefe Geborgenheit. Die gibt Ruhe in Schwierigkeiten und in den Stürmen des Lebens. Eines der bekanntesten Lieder, die es gibt, heißt Amazing Grace. Die deutsche Übersetzung, die wunderbare Gnade. Der Dichter dieses Liedes hieß John Newton und er war ursprünglich Kapitän eines Sklavenschiffes. Er transportierte afrikanische Sklaven in der Karibik und seine Matrosen sagten von ihm, und das ist so überliefert, er ist schlimmer und brutaler als jedes Tier. Eines Tages kam John Newton mit seinem Schiff in einen schweren Seesturm. Und in großer Not schrie er, Herr, erbarme dich, sei mir gnädig und rette mich. Aber gleichzeitig wusste er, dass das nicht geht. Dass sich Gott über ihn und sein Leben als Sklavenhändler nicht erbarmen konnte. Er wusste, ich habe den Zorn Gottes verdient. Aber Gott erhörte sein Gebet. Und der Sturm legte sich und das Schiff erreichte einen sicheren Hafen. Und dieses Erlebnis brachte bei John Newton eine Lebenswende mit sich. Er las in der Bibel, er kam zum Glauben an Jesus Christus und er war überwältigt von der wunderbaren Gnade Gottes. Und sie veränderte ihn. Und aus dem ehemaligen Sklavenhändler wurde einer, der sich für die Abschaffung des Sklavenhandels einsetzte. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, wie süß der Klang dieser Worte. Gnade, die ein Kerl wie mich rettete. Ein letzter Punkt. Der Bund des Friedens. Ich werde gleich, wenn wir zur Abendmahlsfeier überleiten, wie immer einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, dem 11. Kapitel. Und wir werden hören, wie Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, das ist ein neuer Bund, den Jesus uns anbietet mit seinem Blut. Wovon spricht Jesaja Er sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmen. Manche sagen, hier im Süden, das ist doch ganz schön flach, ideale Fahrradfahrergegend. Wo sind die Berge? Naja, die Schweizer unter uns lachen über die Berge, die wir da hinten im Hinterland Alicantes anbieten. Wir kommen auf keinen 1000 Meter, naja gut, aber immerhin, es sieht aus wie ein Berg. Berge stehen für etwas Massives. Sie stehen für Sicherheit. Sie stehen für Festigkeit, für Unerschütterlichkeit. Sie stehen für eine unvorstellbar lange Zeit. Gott sagt aber, selbst wenn solche Gebirge ins Wanken kommen, der Bund meines Friedens, er wackelt nicht. Die Gemeinschaft mit Gott ist fester als das Festeste, was wir in dieser Welt kennen. Jesus sagt, niemand und nichts kann euch aus meiner Hand reißen. Wir sind in seiner Hand. In guten Tagen wie in schlechten Tagen. Im Zusammenhang unseres Textes spricht Gott von einer Liebesgeschichte mit seinem Volk. Er hat sein Volk wie ein Findelkind gefunden. Mir reicht die Zeit nicht, um diesen Text zu lesen. Wer sich dafür interessiert, lest den größeren Zusammenhang zu Hause. Er sagt, mein Volk, ich habe dich gefunden wie ein Findelkind. Du bist ausgesetzt worden und du lagst verblutend draußen auf dem Feld. Und ich habe dich aufgenommen und ich habe dich gepflegt. Und aus dir wurde ein schöner Teenager. Und wenn ihr diese Verse in Jesaja 54 ab Vers 4 anlest, dann werdet ihr merken, in welche Details er geht. Er sagt, ich badete dich mit Wasser und wusch dich ab von deinem Blut, salbte dich mit Öl und kleidete dich in schönen Kleidern und zog dir Schuhe aus feinem Leder an. Ich gab dir Schmuck. Jesaja beschreibt, dieser Ausdruck von Liebe, den Gott seinem Volk gegenüber empfindet, er ist unerschütterlich. Auch wenn sie ihm den Rücken gezeigt haben, gesagt haben, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Gott sagt, ich liebe dich und meine Liebe zu dir ist unerschütterlich. Selbst wenn du untreu wirst, ich bleibe dir treu. Liebe Gemeinde, der Bund des Friedens, er bleibt bestehen. Paulus schreibt an seinen Ziehsohn Timotheus, genau in diesem Zusammenhang, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Merken wir, wie wir umhüllt sind von der Liebe Gottes, wie er uns einfach nicht loslässt. In strammen Schritten gehen wir zu auf Weihnachten, keine 3 Monate mehr. Und dann werden wir hier diese Kirche so voll haben, dagegen ist sie heute fast leer. Wir werden nicht genug Stühle haben und werden Leute stehen müssen. Und wir werden dieses Fest der Liebe Gottes zu den Menschen feiern. Wir werden feiern, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Denn das steht bei Gott fest. Meine Liebe, oder wenn ihr es mit Luther wollt, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, denkt daran, wenn ihr einen Schluck Wein nehmt, denkt bei dem Bissen Brot daran, es ist Ausdruck seiner Liebe. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Sagt ihr dazu Amen?
Amen.